Es geht auch nicht um die Mensa Bänkelsänger, sondern es geht um einen anderen Sänger. Es geht um einen, der während eines Festes wahrscheinlich sich hingestellt hat. Er nimmt sein Instrument, spielt die ersten Töne drauf, die Menschen hören zu. Oh, da kommt was. Da kommt ein Beitrag, ein Liedbeitrag. Das wollen wir hören. Es bildet sich eine Traube um diesen Sänger. Und er beginnt mit seinen ersten Strophen. Er sagt, ich singe ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Dieser Weinberg, das ist ein Bild. Und die Menschen, die das hören, sagen, oh, es geht um ein Liebeslied. Na, das wollen wir doch erst recht hören. Und so fängt er an, ein Liebeslied zu singen von Freund und seiner Freundin. Denn der Weinberg ist die Bezeichnung der Freundin oder der Braut. So wird es im Alten Testament bildlich immer wieder gebraucht. Und sie hören die ersten Strophen davon, dass der Freund einen Weinberg anlegt. Sie hören von den Anstrengungen des Freundes, die er aus Liebe tut, zu seiner Angebeteten, zu seiner Freundin hin. Er umgräbt den Weinberg, er entsteint ihn, er pflanzt ihn mit edlen Reben. Er gräbt eine Kelter aus, er stellt einen Turm hinein und er baut einen Zaun, eine Mauer drumherum und hinein einen Turm zum Schutze. Ein Bemühen des Freundes, ein Liebeswerben dieses Mannes um seine Angebetete. Was tut er nicht alles für sie? Und vielleicht ist den Zuhörern dabei auch in den Sinn gekommen, die selber verliebt sind, hoffentlich immer noch verliebt sind, wenn sie aus der umworbenen, wenn daraus die Braut und die Frau geworden ist. Sie erinnern sich an ihr Werben, an ihre Zeit. Das Herz schlägt höher, die Erinnerungen kommen zurück. Ach, wie war das schön oder wie ist es noch schön? Und sie können so richtig mitgehen in diesem Lied. Und es kommt zu den nächsten Strophen und da hören sie auf einmal ganz anders. Der Freund singt nicht von einer begeisterten Liebe, sondern von einer enttäuschten Liebe. Denn trotz guter Hege und investierter Liebe hinein, liebevoller Fürsorge und Werben, heißt es, trägt der Weinberg keine guten Früchte. Es kommt nichts zurück. Es wird nicht erwidert. Ja, denken sich die Leute, das kennen wir auch. Es kriselt. Wo wüsste man das nicht? In Beziehungen, dass es kriselt. Auch in Liebesbeziehungen kann es kriseln. Die Freundin, sie erwidert die Liebe nicht. Und dann werden die Zuhörer aufgefordert, ihre Meinung kundzutun und abzugeben, zu richten zwischen dem Freund und dem Weinberg. Und dieser scheint ratlos zu sein. Hat er doch alles getan, was möglich gewesen ist. Hat er doch seine ganze Liebe in die Waagschale hineingeworfen. Und die Zuhörer, sie machen sich Gedanken, wie darauf zu reagieren. Und vielleicht sogar bevor sie eine Antwort geben, gehen die nächsten Strophen weiter. Der Zaun wird weggenommen, die Mauer eingerissen. Der Weinberg wird nicht mehr gepflegt und sich selbst überlassen. Schutzlos ist er nun. Wilde Tiere können darüber hinwegtrampeln. Fremde können den Weinberg ausräubern. Dornen und Disteln wuchern ihn zu. Aus dem kultivierten Weinberg wird Brachland, wird ödes, wüstes Land. Ein Liebeslied wird zur Tragödie. Die Zuhörer gehen emotional mit. Sie hoffen, sie bangen. Sie sind traurig über diese enttäuschte Liebesgeschichte. Aber das Lied ist noch nicht zu Ende. In den letzten Strophen bringt der Sänger die Auflösung: Wer der Weinberg, wer die Freundin des unglücklichen Freundes denn überhaupt ist. Des Herrn Zebaoth, Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Und plötzlich werden aus Zuhörern, aus denen, die mitgehen, zutiefst Betroffene. Sie merken, es geht um sie. Es geht um ihre Beziehung zu Gott. Ihnen wird vor Augen gehalten, Gott hat doch alles getan, um seines Volkes Israel willen. Er hat sie gehegt und gepflegt. Er hat seine Liebe ausgegossen in ihre Herzen hinein. Er bereitet ihnen Wohlstand. Ja, er gibt ihnen ein Land, in dem sie leben können, in dem Honig und Milch als Zeichen seiner Güte anzusehen sind. Er hat ihnen fruchtbares Land gegeben. Er hat ihnen eine gute Ordnung mit auf den Weg gegeben, wie sie miteinander leben können, ohne über sich herzufallen. Er hat ihnen aufgezeigt, wie man miteinander in Gerechtigkeit leben kann, dass keiner zu kurz kommt, dass aufeinander geachtet wird, Rücksicht genommen wird, dass jeder den anderen wertschätzt, in Würde behandelt, dass die Reichen auf die Ärmeren Acht geben, dass keiner darben muss. Das hat Gott ihnen alles mitgegeben und seine Zuneigung. Und dieses, dass er in offenen Armen immer für sie da ist. Aber so sagt der Prophet Jesaja, der dieses Weinberglied singt: Das Volk hat das alles nicht geachtet. Sie haben alles für sich selbst genommen. Das, worüber sie eingesetzt sind als Verwalter, haben gesagt: Nein, wir wollen nicht mehr Verwalter sein. Wir sind Eigentümer. Uns ist das. Und wir entscheiden nach unserem Willen und nach unserem Gutdünken, wie wir damit umgehen. Und wie ist es gekommen? Die Reichen sind reicher geworden, die Armen ärmer. Gerechtigkeit wurde mit den Füßen getreten und das Recht auch. Und dennoch feiern sie ihre Feste, auch ihre Gottesdienste im Namen des Herrn. Aber es ist nur noch Lippenbekenntnis und keine Herzenssache mehr. Und das Lied endet mit dem Fazit: Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Jesaja, der das Lied zu Gehör bringt, er singt ein Lied ohne Happy End. Denn das Liebeslied entpuppt sich als gesungenes Gerichtsurteil. Und er sagt zu dem Volk: Macht euch keine Illusionen, das Gericht wird kommen. Es wird nicht abgewendet. Nun könnten wir vielleicht sagen: Und was geht das mich? Was geht das uns an? Dieses Liebeslied, dieses Weinberglied aus Jesaja, dem 5. Kapitel, greift ja Jesus in seinem Gleichnis auf, das wir gerade auch gehört haben. Da sendet der Besitzer den Ertrag zu holen, den Anteil, den er für sich reklamiert. Er will ja nicht den ganzen Ertrag. Er will ja einen Teil davon, wo er sagt, es ist mein Eigentum und die Weingärtner bewirtschaften ihn, aber einen Teil des, was da an Ertrag kommt, das ist für den Besitzer, für den Eigentümer. Aber die wollen es nicht hergeben. Die Boten, die gesandt werden, werden geschlagen und weggeschickt, denen geht's ja noch gut. Andere sind ja schon gar nicht mehr zurückgekommen im Leben, die wurden erschlagen. Und sie machen auch vor dem Sohn nicht Halt in ihrem Egoismus und in ihrem Greifen nach allem, alles für sich selber zu haben. Auch hier folgt Gericht. Wenn wir beides hören, das Lied wie das Gleichnis, dann geht es auch um uns. Da geht es um die Kirche, es geht um die Gemeinde, es geht um jeden Einzelnen, es geht um die Gesellschaft, es geht um uns Menschen. Und es wird aufgezeigt, wir, jeder Einzelne von uns, als Christen, als Gemeinde, wir sind in Verantwortung gerufen. Wir sind in die Verantwortung gerufen, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns wahrnehmen, wie wir uns selber, aber auch gegenseitig sehen. Wir sind in Verantwortung darin gerufen, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Da können wir fragen, wie gerecht geht es denn unter uns zu? Wie gehen wir miteinander um? Welchen Stellenwert hat Gott in unserem Leben? Und schätzen wir sein Werk, seine Liebe, seine Zuwendung, seine Gnade, seine Güte? Erkennen wir sein Werben, sein Liebeswerben um uns? Und nein, da geht es nicht nur um die Oberen. Da geht es nicht nur, die scheinbar so weit entfernt von der Wirklichkeit sind. Da geht es nicht um die Manager alleine, um die Banker, um wen könnten wir da alles aufzählen? Die sind es doch, die raffen und gieren. Nein. Es geht nicht nur um die Machtbesessenen, es geht um jeden, es geht um uns, es geht um dich und mich eben auch. Also, wie hältst du es mit deinem Leben, mit deiner Beziehung zu Gott? Und was treibt dich an im Inneren? Das heißt eben auch, wie steht es? Und wie stehst du zu dem, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden? Ihr Lieben, die Passionszeit, in der wir sind, ist ja auch Bußzeit. Zeit zur Besinnung, Zeit zur Umkehr, Zeit innezuhalten, Zeit zu bedenken und zu prüfen und zu hören, was einem selbst wichtig ist. Worauf wir die Prioritäten setzen in unserem Leben, mal eine Ortsbestimmung vorzunehmen, wo stehe ich denn in meinem eigenen Leben und wo ist darin Gott, wo ist darin Jesus? Jesaja und auch Jesus lassen keinen Zweifel, das Gericht kommt. Es ist nicht aufgehoben. Gott ruft zur Rechenschaft auf, wie wir mit dem von ihm anvertrauten Gut, mit dem eigenen Leben, im Miteinander und in der Beziehung zu ihm, wie wir mit Gerechtigkeit und mit Recht umgehen. Und wie wir es damit halten. Das Gericht kommt. Ja, es ist schon da. Immer dort, wo ich mich von Gott abwende, wo ich seine Liebe ausschlage, wo ich nicht seinen Willen suche und wo ich ohne ihm am Werk bin, da ist das Gericht schon da, weil ich aus seinem Schutz unter seinen Fittichen mich hinausbegebe und damit in das Gericht hineingehe. Denn überall dort, wo ich ihn verlasse, wo ich mich von ihm abwende, wo ich sage, ich brauche dich nicht, überall dort gehe ich aus seinem Schutzbereich heraus und bin dem Versucher ausgeliefert, den Menschen und mir selbst. Gott muss hier gar nicht richten. Wir tun das schon selbst. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und dennoch, auch Gott wird uns zur Verantwortung ziehen. Wir können dem Urteil nicht entkommen. Aber Gott ist an dieser Stelle nicht am Ende. Er hebt das Gericht nicht auf, aber er nimmt es auf sich selbst. Er macht uns ein Angebot aus tiefster Herzenszuneigung und tiefster Liebe zu uns. Er gibt seine Treue nicht auf. Er übernimmt das Gerichtsurteil für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Abkehr von ihm in Jesus Christus, in sich selbst. Das ist ja dieses Gleichnis, wo Jesus dieses Weinberglied aufgreift, aber weiterführt. Er bleibt beim Gericht nicht stehen, sondern sagt, Gott sendet doch den Sohn, auch wenn er gegeben wird, getötet wird. Gott tut es, damit uns die Möglichkeit gegeben ist, nicht unter dem Gericht, nicht unter das Urteil zu fallen. Das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit. Wie liebende Eltern, die ihr Kind nicht aufgeben, die ihr Kind nicht preisgeben, so ist Gott liebend, treu, aber auch gerecht. Er lässt sich alles kosten, um uns seinen Weinberg zu retten. Aber die alten Reben müssen raus. Die sind verdorben. Das Unkraut, die Disteln, die Dornen, das muss raus. Neu wird der Weinberg angelegt. Gott rettet nicht unser altes Ego. Er rettet nicht das alte Leben. Er nimmt es weg. Aber da stellt er uns diese Frage, sind wir bereit, dieses Alte loszulassen, ihm in den Tod zu geben und zu sagen, ja, es ist es auch nicht wert, dass wir das Alte aufrecht erhalten. Denn es bringt uns keinen Segen. Es bringt einem selbst keinen Segen und es bringt uns im Miteinander keinen Segen. Denn wo wir das Alte in uns bewahren und Gott darum bitten, dass er es erneuert, dann wird daraus kein Segen fließen, sondern dann werden wir uns Schaden einander zufügen, weil aus uns die alten Verletzungen herausreden, weil aus uns die alte Bitterkeit herausströmt, weil aus uns dann im Grunde genommen nur Galle entströmt. Und Gott sagt, das will er uns nicht antun. Deshalb muss das Alte in den Tod gegeben werden, damit er neu pflanzen kann, damit er neu hinein investieren kann, damit ein neuer Mensch entstehen kann nach seinem Sinn, nach seinem Willen, ausgerichtet ist auf ihn, ihn sucht. Und indem wir das tun, merken wir, so fließt Segen. So empfangen wir Liebe und so können wir auf Gottes Art und Weise mit uns selber und miteinander umgehen, können sein Recht aufnehmen und seine Gerechtigkeit. Reinhard Deichgräber beschreibt in einem Buch, wie er aus Liebe ein Reisetagbuch der gemeinsamen Reise für seine Liebe gestaltete. Hat er mit seiner Frau unternommen und dann gestaltet er ein Reisetagebuch für sie. Er schreibt, die Konzentration auf das Werk und das Spüren meiner fröhlichen Liebe waren ein einziger Vorgang. Da stand nicht eins dem anderen im Weg, sondern beides war untrennbar miteinander verschmolzen. Und er schreibt, das wurde ihm zum Gleichnis. Das Himmelreich, die Sache mit Gott ist gleich einem Verliebten, der seine Geliebte ein kostbares Geschenk machen wollte. Mit ganzer Aufmerksamkeit arbeitete er an der Gabe und gleichzeitig spürte er in seinem Herzen mit ungeteilter Aufmerksamkeit das Glück der liebevollen Nähe des geliebten Menschen. So ist Gott, der uns zu sich ruft, in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart durch Jesus Christus, der uns einlädt, unser Herz zu öffnen, seine Liebe zu empfangen und zu ihm umzukehren, ihn zu suchen und bei ihm zu bleiben, damit wir Früchte bringen der Liebe, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe. Wohlan! Ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und der Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, wer nicht darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Und nun, durch Jesus Christus, hebt Gott als Sänger wieder neu an, dieses Liebeslied, dieses Weinberglied zu singen. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Er singt von sich und von uns. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Und jetzt ist es an uns, in dieses Liebeslied einzustimmen und zu sagen, ja, Herr, wir nehmen dein Liebeswerben auf, wir nehmen es an und wir nehmen deine Gabe an und wir sind bereit, deinem Willen zu folgen und gute Früchte zu bringen. Amen.